Wir haben uns vor einiger Zeit damit beschäftigt, warum in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen Deutschlands wohnen. Und wir haben, falls du dich noch erinnerst, geschaut, was der Psalmist Asaf dazu zu sagen hatte. Er sagte nämlich am Ende des Psalms 73 in Vers 28, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Und wir haben festgestellt, und du kannst dir diese Predigt nochmal im Internet anhören oder anschauen, wir haben festgestellt, welche Hindernisse es geben kann, die Nähe Gottes gar nicht oder als nicht beglückend zu erleben. Wir haben gehört, wie wichtig das ist, in erster Linie eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Wir haben auch davon gehört, wie wichtig es ist, ein richtiges Gottesbild zu haben. Ja, wenn du mit Leuten, mit Menschen über Gott redest und über Jesus redest, dann kommt manchmal so dieser Gedanke oder diese Ansicht heraus, ja, das ist so eine Gebots- und Verbotsreligion und du darfst dies nicht und du darfst jenes nicht, du musst dies und du musst das, und das widerspricht komplett dem Charakter und dem Wesen Gottes. Das widerspricht komplett dem, was Christus für uns getan hat, was Christus für uns vorbereitet hat, widerspricht komplett dem, wie unser Leben als Christen gestaltet sein soll. Unser Gehorsam, die Dinge, die wir tun, die Dinge, die wir nicht mehr tun, die kommen aus unserem Herzen und nicht, weil wir da ein Buch, die Bibel haben, wo drin steht, was ich darf oder was ich nicht darf. Natürlich stehen da Gedanken drin, stehen dort bestimmte Anweisungen drin, aber das, worauf es ankommt, kommt aus unserem Herzen, und das müssen wir verstehen. Und deswegen brauchen wir ein Gottesbild, was uns nicht irgendwie so eine Karikatur dessen vermittelt, was Christentum eigentlich ist und sein soll. Aber dieser Vers 28, der ja das Ende dieses Psalms darstellt, ist ja eingebettet in etwas, was vorher kommt, nämlich in 27 vorhergehende Verse. Und hier hat Asaf uns interessante Einblicke gewährt, warum er letztendlich den Psalm mit dieser Aussage beendet, dass die Gegenwart Gottes glücklich macht, dass sie ihn glücklich macht und wie er dazu gekommen ist. Und als ich das nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht so, wow, obwohl das vor mehr als 2000 Jahren geschrieben wurde, ist das hochaktuell für uns? Ist das total in unsere Zeit hineingeholt? Das, was wir hier lesen, beschreibt auch unser Leben. Das, was dieser Mann vor 2000 Jahren festgestellt hat, gilt für uns in gleicher Weise. Und das hat mich so fasziniert und begeistert, dass ich gesehen habe, wie aktuell doch die Bibel ist und wie aktuell sie in unser Leben hineinsprechen kann und auch hineinsprechen möchte. Und lass uns das doch mal ein bisschen genauer anschauen. Der Psalm 73 beginnt mit einer Aussage von Asaf. 73, Vers 1, da sagt Asaf: Gott ist voller Güte gegenüber Israel und gegenüber denen, die reinen Herzens sind. Also das war seine feste Überzeugung, die er so ganz an den Anfang dieses Psalms stellt. Er sagt, Gott ist voller Güte. Da ist eine Bundestreue Gottes zu seinem Volk, und Gott ist auch gütig gegenüber denen, die reinen Herzens sind. Das heißt, die nach ihm fragen, die ihn suchen, die so leben, wie ihm das gefällt, die einfach ihre Augen auf ihn richten. Und Klammer auf, er sagte, und ich gehöre dazu als Teil des Volkes Israel und als ein Mann, der Gott nachfolgt. Das war seine feste Überzeugung. Und hier ist noch ein weiteres Mal klar, um zu solch einer Überzeugung kommen zu können, um sagen zu können, ja, Gott ist gut und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott gut ist, ist es notwendig, eine persönliche, eine lebendige Beziehung zu diesem Gott zu haben. Wenn man Gott nicht kennt und nicht weiß, wie er ist, wenn man ihn nicht erlebt hat, wenn man seine Güte nicht erlebt hat, kann man dazu eigentlich keine Aussagen treffen. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du eine Kritik über ein Restaurant abgibst, ja, und du schreibst dann ein fantastisches Restaurant, hervorragendes Essen, super Küche, toller Service, prima Preis-Leistungs-Verhältnis, alle ganz nett, tolle Lage des Restaurants, und dann wirst du gefragt, naja, und wie oft bist du dort gewesen? Noch überhaupt nicht. Also das funktioniert nicht. Da wird jeder sagen, hey, sag mal, du, was erzählst du mir da? Wenn du da noch nicht mal essen warst, kannst du überhaupt gar nichts über dieses Restaurant sagen. Und so ist es bei Gott auch. Solange wir Gott nicht kennen, solange wir seine Güte nicht erlebt haben, können wir eigentlich keine Aussage darüber treffen. Also die Voraussetzung dafür, Gott als gut bezeichnen zu können und die Nähe Gottes als beglückend zu erleben, ist eine persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben. Und das ist einfach. Das ist gar nicht kompliziert. Und das möchte ich dir sagen, wenn du heute hier bist und du lebst nicht in solch einer Beziehung. Du kennst diesen Gott nicht. Du sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob Gott wirklich gut ist. Ich habe das noch nicht erlebt. Wenn du hier bist oder wenn du das auf dem Video anschaust oder dir die Predigt anhörst, dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu gehen und in diese Beziehung zu Gott einzutreten. Und das ist einfach. Das ist ein einfaches Gebet. Das ist ganz einfach, hinzugehen und zu sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld, bitte vergib mir, komm in mein Leben, sei du der Herr in meinem Leben. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld gestorben bist und auferstanden bist und ich glaube, dass du mich errettest und dass du der Herr meines Lebens bist. Und dann bekommst du neues Leben. Und das ist der Anfang dafür, das ist der Anfang dieser Reise mit Gott und das ist der Anfang dafür, Gottes Güte kennenlernen zu können. Und ich möchte dich sehr einladen, dass du heute diese Entscheidung triffst, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Damit fängt alles an. Dann kannst auch du die Güte Gottes erleben und darüber reden. Und Gott lässt sich erleben, er lässt sich von uns erfahren. Er ist da und er möchte uns begegnen. Wir reden nicht von einer toten Religion, von irgendeiner Theorie, sondern von etwas sehr Praktischem, was mit deinem und meinem Herzen zu tun hat. Aber dann geht es weiter, obwohl Asaf Gott ganz offensichtlich kannte und wusste, dass er gut ist, die Bundestreue Gottes gerühmt hat und so weiter, wusste, wie er ist, beschreibt er plötzlich eine irritierende Situation. In Vers 2, da sagt er, ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Was für eine verstörende Aussage. Eben noch rühmt er die Güte Gottes und sagt, ja, ich bin mir sicher, Gott ist gut. Gott ist seinem Volk gegenüber treu, da ist ein fester Bund. Und die Menschen, die ihn lieben und die ihn suchen, die erleben die Güte Gottes. Und im selben Atemzug sagt er, ja, Gott ist gut, aber ich wäre fast ausgerutscht und hingefallen. Also das ist nicht wörtlich gemeint, sondern das ist übertragen gemeint auf sein Leben. Er sagt, ich wäre mit meinem Leben fast gescheitert. Gott ist gut, aber ich wäre fast gescheitert. Wie kommt das? Wie ist dieser Zusammenhang? Was war der Grund dafür? Wir lesen es in Vers 3 und ihr Lieben, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es bei dir und bei mir ans Eingemachte. Jetzt erklärt Asaf, warum er fast ausgerutscht, warum er fast zu Fall gekommen wäre. Vers 3, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Neid, vergleichen. Diese beiden Dinge, sagt Asaf, hätten mich fast zu Fall gebracht in meinem Leben. Obwohl Gott gut ist, obwohl Gott bei mir ist, obwohl Gott für mich ist. Neid und vergleichen. Und dann, und ihr Lieben, das, da können wir uns, glaube ich, alle drin wiederfinden. Und dann beschreibt er das nochmal so im Detail und ich will dir noch so ein paar Verse davon weitergeben. Er beschreibt es im Detail und vielleicht findest auch du dich darin wieder. Er schreibt zum Beispiel über diese Menschen, die Gott nicht kennen oder die gottlos leben, bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Kennst du das auch? Ja? Du siehst Leute, die leben wie die Made im Speck. Ja, die haben weder Mangel noch Sorgen und du sagst, und ich muss mich durch mein Leben quälen. Ja, ich habe zu kämpfen, ich habe zu tun und erlebe nicht, was die hier sagen oder tun. Ich muss mir Sorgen machen. Das geht noch weiter. Er sagt von diesen Menschen, ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Ja, das sind also Leute, die kümmern sich um niemanden. Das sind Großmäuler, ja, die reden überall groß daher, ob das richtig ist oder nicht. Die kümmern sich nicht um Himmel und Erde, die reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Die verkünden überall ihre Meinung, ob sie richtig ist oder nicht. Und du stehst daneben und schaffst es nicht, deine Meinung zu sagen, weil du zu schüchtern bist oder nicht schlagfertig genug. Kennst du sowas? Dass du dich ärgerst über Leute, die großklappig auftreten und du stehst da wie klein Dovi und weißt nicht, was du erwidern sollst. Und dann wird noch besser, ja. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Also nicht nur, dass sie eine große Klappe haben, sondern da gibt es auch noch Leute, die folgen denen nach. Die sagen, oh wie toll, oh wie toll. Und das möchte ich mir gerne anhören. Aber du Du hast nicht gesehen. Du bist still, du bist vielleicht bescheiden, du stehst daneben, du bist abseits und keiner beachtet dich. Und du sagst, Mann, ich habe auch gar keine Freunde. Aber die, die groß daherreden, erleben das. Und dann sagt er, und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt auch gar nichts mit. Ja, oder sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ich meine, das ist hart, solche Menschen zu sehen. Das ist hart, daneben zu stehen. Also nicht nur, dass es solchen Leuten gut geht, nein, die schreiben sich das auch noch selber zu und lästern Gott und sagen, Gott sieht das sowieso nicht, was Gott denkt oder tut, oder das ist mir sowieso egal. Und die leben so, die haben keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum auf. Und das ist schwer zu ertragen, ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du solche Situationen schon mal erlebt hast, bestimmt. Also ich kenne sowas, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kenne sowas. Und das ist hart. Und wenn du dich mit solchen Menschen vergleichst, dann kann dich das zermürben. Das kann dich fertig machen. Und ihr Lieben, das funktioniert nicht nur bei Menschen, die Gott offensichtlich nicht kennen, sondern das funktioniert auch in der Gemeinde. Das funktioniert auch bei den eigenen Glaubensgeschwistern. Ja, damit sage ich dir auch nichts Neues. Ne? So dieser Gedanke, so ja, der fährt ein neues Auto und ich nicht. Ne? Kommst hier zur Gemeinde, guckst auf den Parkplatz, ein neues Auto, so ey, Moment mal. Und ich? Oder die fährt mal wieder in den Urlaub und ich nicht. Wie kann das sein? Oder diese Person, dieser Mann, diese Frau, dieser Bruder, diese Schwester wird überall gesehen und angesprochen, steht immer vorne und auf mich achtet keiner. Wie kann das sein? Also sowas gibt es auch in der Gemeinde. Paulus hat ja nicht umsonst zu den Galatern gesagt, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern und einander beneiden. Also das gibt es auch in der christlichen Gemeinde tatsächlich. Und vielleicht fühlst du dich in deinem Herzen ein bisschen ertappt oder berührt. Weißt du, mir geht das auch so. Und ich will dir ein Beispiel erzählen, das ist mir ein bisschen peinlich jetzt, aber ich erzähle es dir trotzdem bewusst. Wir sind ja hier unter uns und deswegen kann ich dir das erzählen, damit du siehst, dass es mir auch nicht anders geht, ja, dass ich nicht hier stehe und dir was sage und selber irgendwie da im Wolkenkuckucksheim lebe oder so. Es ist schon ein paar Wochen her, wir waren in Berlin gewesen mit unserem Sohn, da waren einige Arzttermine fällig, am Freitag und am Montag hatten wir Termine und ich war übers Wochenende dann da und am Sonntag wollte ich natürlich in eine Gemeinde gehen, ja, wir haben ja da viele Bekannte und Freunde, die Gemeinden haben und so weiter und zufällig war auch unser Präses in dieser Gemeinde und ich dachte, ach, das ist ja toll, da gehe ich mal hin, dann kann ich ihm Hallo sagen und wir sehen ihn, ne? Johannes Justus, unser Präses, und das ist schön, ihn zu sehen und außerdem schön, in die Gemeinde zu gehen, da sind wir lange nicht gewesen und wir kommen da also an, steigen aus unserem Auto aus und gehen dann da zu der Gemeinde und kommen an dem Parkplatz vorbei, wo mehrere Autos standen. Ich muss dazu sagen, also ich mag Autos, ja, das hast du bestimmt schon festgestellt, irgendwie das gefällt mir, schöne Autos und Technik und so, ich beschäftige mich gerne damit, das interessiert mich einfach. Und ich ging also über den Parkplatz mit meiner Familie und komme dann, und das, was ich dir jetzt erzähle, ist in Bruchteilen von Sekunden passiert, ne? Das war jetzt nicht so ein langer Kaugummi-Gedanke oder so, wie ich ihn jetzt ausführe, das war ein Bruchteil von Sekunden. Ich gehe also an dem Parkplatz vorbei und da steht ein großes Auto eines deutschen Premium-Herstellers. Und ich gucke so aus dem Augenwinkel auf dieses Auto und sehe sofort, ja, was das ist und so weiter. Und schaue auf das Nummernschild und mir wird klar, das ist das Auto unseres Präses. Logisch, ne? Das also passt vom Nummernschild her. Und ist auch logisch, ich meine, der Mann, der ist unheimlich viel unterwegs, der reist unheimlich viel und der braucht einen guten Reisewagen. Ja? Der kann nicht in irgendeinem VW Käfer oder so fahren, sondern der braucht ein vernünftiges Auto. Also gar kein Problem von meiner Seite. Und doch regte sich in meinem Innern so eine kleine Stimme. Und ich hörte so in meinem Innern, So ein leises Reden. Wieso hat der so ein Auto und ich nicht? Das war so im Bruchteil einer Sekunde. Weißt du, und ich muss sagen, der Herr ist wirklich gnädig. Er hat mich gleich korrigiert deswegen. Und ich mag das so, wenn der Herr mich korrigiert. Ja, das ist schöner, als wenn andere mich korrigieren oder meine Frau oder so. Ja, weil der Herr eine bestimmte Art und Weise hat, mit mir umzugehen. Und das ist niemals irgendwie verletzend oder dass es mich runterzieht oder kaputt macht. Weißt du, wenn der Herr uns korrigiert, wenn der Herr uns verbessert, wenn der Herr uns was zeigen möchte, dann wirst du nicht so unter dem Absatz von Jesus zertreten wie ein Wurm, ja, so nach dem Motto, was ich dir auch noch sagen wollte, dann so, ja, und anschließend bist du so klein mit Hut und gehst auf Stelzen unterm Teppich her oder so. Wenn Jesus dich korrigiert, wenn der Herr dich korrigiert, dann ist das auferbauend, dann ist das ermutigend. Das ist nicht immer harmlos oder einfach oder so, haha, ja, ja. Das ist sehr ernst. Und in dem Falle war es auch sehr ernst, was der Herr zu mir gesagt hat, aber es hat mich ermutigt und auferbaut. Und ich liebe das, wenn der Herr so redet und wenn er mich so korrigiert. Also ich ging an dem Auto vorbei und sah auf das Nummernschild und dachte so, wieso? Und der Herr sagte, d-d-d-d-d-d. Aber der hat doch nicht, b-b-b-b-b. Aber wieso kann ich, d-d-d-d-d-d. Okay, Herr, ich habe es verstanden. Okay, ich habe es verstanden. Und ich bin weitergegangen, aber offensichtlich dachte der Herr, dass ich es noch nicht so ganz verstanden habe. Ich gehe in den Gottesdienst und unser Präses beginnt mit seiner Predigt über ein ganz anderes Thema. Und mitten in der Predigt erzählt er doch, dass er neulich in einer Gemeinde war. Und da stand sein Auto auf dem Parkplatz. Und da standen einige Männer der Gemeinde um dieses Auto herum und fachsimpelten und sagten, ja, aber mein Auto hat mehr PS und das ist so und so. Weil da war so eine Neiddebatte im Gange, ja. Und er ging dahin und sagte, wisst ihr was, liebe Brüder, das ist gar nicht mein Auto. Das ist nur geleast. Das gehört mir überhaupt nicht. Ich habe es nur für eine Weile. Und das Thema war erledigt. Und ich dachte, okay, Herr, jetzt habe ich es verstanden. Bitte vergib mir. Vergib mir meinen Neid. Vergib mir mein Vergleichen. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Weißt du, es ist so schön, wenn der Herr uns so korrigiert. Und Neid und Vergleichen sind wie Sand im Getriebe. Ist wie Sand im Getriebe. Das knirscht und kracht, bis es stehen bleibt. Und dagegen musst du was tun. Das darfst du nicht in deinem Leben zulassen. Das darfst du nicht sich auswachsen und ausblühen lassen. Warum? Die Folgen von Neid und Vergleichen ist zuerst eine permanente Unzufriedenheit. Die kommt wie von selber. Der dänische Theologe Søren Kierkegaard hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das stimmt. Wenn du noch nie drüber, um mal bei dem Beispiel mit dem Auto zu bleiben, wenn du über dein Auto noch gar nicht drüber nachgedacht hast und du warst immer zufrieden damit und fängst an, dich mit deinem Nachbarn zu vergleichen, ist Schluss mit dem Frieden im Herzen. Ist Schluss mit dem Glück in deinem Herzen. Zumindest bei uns Männern ist das so. Ja? Bei euch Frauen gelten wahrscheinlich andere Dinge, ich weiß es nicht. Also, und das sehen wir bei Asaf. Das sehen wir auch bei ihm. Eben noch war er von der Güte Gottes überzeugt. Und nach dem Vergleichen und dem Beneiden ist er so unglücklich, dass er in seinem Leben fast gestolpert und hingefallen wäre. Das ist dramatisch, ne? Aber das geht noch weiter. Diese permanente Unzufriedenheit, dieses permanente Vergleichen, diese Neiddebatte in deinem Herzen, in deinem Innern, wird dazu führen, dass du den Wert deines eigenen Lebenswandels als Christ in Frage stellen wirst. Und dann wird es gefährlich. Asaf hat in Vers 13 das sehr treffend beschrieben. Vers 13, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Kennst du das? Leute sind neben dir, die leben wie die Axt im Walde. Manchmal sind sogar Geschwister, wo du sagst, Mann, der läuft irgendwie nicht so ganz geradeaus, aber ist trotzdem vom Herrn gesegnet. Wie kann das sein? Wieso kann das sein? Und diese Falle wird sich immer dann auftun, wenn du Menschen siehst, denen es gut geht und vielleicht sogar besser als dir, obwohl sie Gott ablehnen, nichts von ihm wissen wollen, obwohl sie sich vielleicht nicht an Recht und Gesetz halten und so weiter, obwohl sie ganz offensichtlich moralisch gesehen schlechtere Menschen sind als du oder eben, wie ich gerade gesagt habe, Geschwister, die vielleicht in deinen Augen nicht so gerade auslaufen, wie das eigentlich sein sollte, dann trittst du in diese Falle. Und dann wird sehr schnell die Frage in deinem Leben aufkommen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ob sich das überhaupt lohnt, das zu tun, was das Wort Gottes als richtig und als weise für unser Leben beschreibt. Du wirst dir die Fragen stellen, ob es sich überhaupt lohnt, dein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten, auch wenn das bedeutet, dass du in manchen Bereichen vielleicht Nachteile erlebst oder bestimmte Dinge nicht so erlebst wie andere. Diese Frage, die kommt automatisch. Und das appelliert ja auch an unseren Gerechtigkeitssinn. Ne? So nach dem Motto, ich mache alles richtig und der nicht oder die nicht und trotzdem geht es dieser Person besser als mir. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Und das kannst du gleich morgen früh, wenn du zur Arbeit gehst, kannst du gleich ausprobieren. Ne? So, vielleicht begegnest du morgen früh deinem Lieblingskollegen oder deiner Lieblingskollegin. Ne? Wir haben ja alle so unsere Lieblingskollegen. So, das sind so Leute, die bauen immer ständig Mist, ja, die machen Fehler, die vertuschen dann ihr Versagen, die lügen, die treten aber gleichzeitig selbstbewusst auf, so wie was und so, war ich nicht oder war der oder wir oder was. Und dann werden sie am Ende sogar noch vom Chef gelobt oder vom Vorgesetzten, stecken sich die Lorbeeren deiner Arbeit noch an, ja, und du stehst irgendwie daneben und denkst dir so, Mann, was ist das jetzt? Weißt du, das sind die Leute, die beim Einstellungsgespräch beim Personalchef gesessen haben, wo der Personalchef gesagt hat, okay, Sie fangen Montagmorgen um 8 Uhr an und bezahlt wird hier nach Leistung. Und die Person sagt, tut mir leid, davon kann ich nicht leben. Ja, also das, solche Leute, diese Lieblingskollegen. Und da sagst du, Mann, das ist ungerecht. Und das, obwohl ich doch ein Kind Gottes bin, obwohl ich doch Jesus kenne. Wie kann das sein? Das ist ungerecht. Und dann kommst du letztendlich auf diesen Gedanken, auf diesen Trichter, tja, letztendlich ist es wohl egal, ob ich nach den Maßstäben des Wortes Gottes lebe oder nicht. Und dann wird es gefährlich, ihr Lieben. Dann wird es gefährlich. Paulus hat zu Timotheus ganz klar gesagt, 1. Timotheus 4, Vers 8, aber sich in der Ehrfurcht oder in der Gottesfurcht zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist. Sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Gott verspricht uns wahres Leben hier auf der Erde und im zukünftigen Leben, wenn wir unser Leben auf ihn ausrichten. Und das, was unseren Neid und so weiter anbetrifft, das sind alles nur Dinge, die sich hier auf dieser Erde abspielen. Das sind alles nebensächliche Dinge. Das sind Dinge, ja, die sind vielleicht in mancher Hinsicht wichtig, aber letztendlich zählen sie nichts in unserem Leben. Und der Herr sagt, lass das sein und ich werde dir das wahre Leben geben. Hör auf damit und ich werde dir das wahre Leben geben, das, was dich wirklich sättigt, das, was dich wirklich zufrieden macht. Und nach dieser permanenten Unzufriedenheit und nach dieser Falle, dass man dann anfängt, sein eigenes Christenleben in Frage zu stellen, sein eigenes Nachfolgen der Wege Gottes in Frage zu stellen, wird eine Resignation sein. Du kommst irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ach, was soll's, hat doch irgendwie alles keinen Zweck. Vers 14, da sagt Asaf, ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Verstehst du, du stehst schon morgens auf und sagst, uah, was soll das Ganze, ja? Die leben, wie sie wollen, die machen, was sie wollen und ich versuche Gott nachzufolgen und es wird irgendwie nichts. Und du endest in so einer Resignation. Resignation in Bezug auf deine eigene Situation, Resignation in Bezug auf das Eingreifen Gottes. Und daraus resultiert ein handfester, zerstörerischer Unglaube. Und dagegen musst du aufstehen. Das darfst du nicht in deinem Leben lassen. Das darfst du nicht sich auswachsen lassen. Vielleicht kämpfst du gerade jetzt, heute Morgen, gegen eine Krankheit. Du leidest unter deiner Einsamkeit. Du hast irgendeinen Mangel in deinem Leben. Du fühlst dich übergangen. Du fühlst dich nicht gesehen. Du siehst, dass es anderen besser geht als dir. Und du stehst kurz davor zu resignieren. Und ich sage dir heute Morgen, mach das nicht, tu das nicht, sondern setze etwas dagegen. Was kann man dagegen tun? Unterbrich diesen Kreislauf von Neid und von Vergleichen. In Vers 16 und 17, da beschreibt Asaf das und er sagt, wie er das gemacht hat. Er sagte, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Also es geht hier nicht so sehr um das Ende jener Menschen oder ob uns am Ende eine vermeintliche Gerechtigkeit widerfährt oder nicht, sondern es geht hier um unsere Herzenshaltung. Es geht um unsere Herzenshaltung. Es geht nicht darum, irgendwie alles gerecht zu machen und gerecht zu verteilen, sondern es geht um unser Herz. Und das werden wir nicht mit Nachdenken und Logik unter unsere Füße bringen. Er sagte hier, ich habe versucht, das durch Nachdenken zu begreifen, aber es war zu schwer für mich. Ich konnte dieses Dilemma nicht auflösen. Es hat nicht funktioniert. Und Asaf beschreibt diesen Zustand davor auch mit drastischen Worten. In Vers 21 und 22, da sagt er, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, Klammer auf, das ist jetzt meine Einfügung, Klammer auf, weil ich mich mit anderen verglichen habe, weil ich sie beneidet habe und weil ich eine vermeintliche oder eine tatsächliche Ungerechtigkeit festgestellt habe, Klammer zu, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Drastische Worte, ne? Zu gut Deutsch, ich schaute wie ein Schwein ins Uhrwerk und habe nichts kapiert. So lange, bis ich in deine Gegenwart gekommen bin. So lange, bis ich dein Angesicht gesucht habe. Dieses Wort Heiligtum ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Gott wohnt in seinem Heiligtum. In der Stiftshütte, im Tempel wohnte er im Heiligtum, im Allerheiligsten. Und heute wohnt er in unserem Leben. Und dieses Heiligtum ist ein Bild für seine Gegenwart, ist ein Bild für die Gemeinschaft, die Beziehung zu ihm. Und deswegen will ich dir heute Morgen sagen, trenne dich bewusst davon, dich mit anderen Menschen zu vergleichen und andere Menschen zu beneiden. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann wirst du den Wert erkennen, den Gott dir beimisst und dass solche Dinge, solche Äußerlichkeiten letztendlich nichts zählen. Trenne dich bewusst von dem Gedanken, dass du von Gott, von der Welt, vom Leben irgendwie ungerecht behandelt wirst. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge, das ist Sünde, das macht dich fertig. Lass das los und bekenn diese Sünde vor Gott. Bekenn ihm das. Sag ihm, Herr, das stimmt. Ich hab Neid in meinem Herzen. Ich habe mich verglichen mit dem oder der und so weiter. Und ich bin unzufrieden geworden. Herr, ich bekenne dir das. Bitte mach mich frei davon. Weißt du, und der Herr möchte nicht, dass wir irgendwelche Emotionen nur so unterdrücken, so nach dem Motto, ja, jetzt weiß ich es, aber eigentlich kämpft. Weißt du, nachher gehst du hier raus, gehst in die Stadt und da stöckelt dir deine beste Freundin mit brandneuen Louboutins und mit einem Gucci-Täschchen am Arm entgegen und du würdest ja am liebsten mit den Pfennigabsätzen die Augen ausstechen oder so, aber du darfst das nicht, weil du ja Christ bist, ne? Oder du würdest bei deinem Nachbarn am liebsten eine manuelle Kaltverformung an der Karosserie vornehmen oder die Fensterscheiben beim neuen Haus einwerfen, aber du darfst das ja nicht, weil du Christ bist und dann quälst und so, oh, und Hilfe, und du weißt nicht, wie du da durchkommen sollst. Nein, wenn du dem Herrn deine Sünden, deine Schuld bekennst, dann wird er dich frei machen davon. Er wird dein Herz frei machen. Er wird dir eine innere Freiheit geben, dass du leben kannst, ohne diesen Druck, ohne diesen Zwang, auf andere schauen zu müssen, sie zu beneiden und dich zu vergleichen. Lass das los, das ist Sünde, und geh gleichzeitig in die Beziehung zu Gott und lass dich von ihm beschenken mit seiner Güte und mit seiner Gnade und mit den Gedanken, die er über dich hat. Er wird dir seinen Plan offenbaren. Du kannst das weiterlesen. In den Versen 23 bis 26 kommt eine ganze Reihe von Verheißungen, die Asaf dann beschreibt. Er sagt denn, ja, der Herr ist an meiner Seite. Oder in Vers 24, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Der Herr wird dir seinen Plan für dein Leben erklären. Er wird dir erklären, warum er dich gemacht hat und wie einzigartig und wunderbar du gemacht worden bist. Und du musst dich nicht mehr mit anderen Menschen vergleichen. Du musst nicht darauf schauen, wie andere sind, was andere tun, sondern du wirst sehen, wie Gott dich sieht und was er für dich vorbereitet hat. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Wesentliche. Er ist alles, was ich brauche, sagt Asaf. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Und deswegen macht uns das glücklich. Und das deswegen macht uns die Gegenwart, macht uns das Angesicht Gottes, macht uns die Begegnung mit Gott glücklich und bringt unser Herz zum Frieden. Amen.